Liebe Geschwister, die heutige Predigt habe ich überschrieben: Gottes ernstes Wort an eine selbstzufriedene Gemeinde. Der Bibeltext ist uns allen bekannt. Lesen wir doch bitte Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. So, Entschuldigung, war nicht weitergegangen. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Uns ist der Text ja sehr geläufig. Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und auch den Inhalt uns zu eigen machen. Die sieben Sendschreiben in der Offenbarung sind mehr als historische Briefe an die Gemeinden im ersten Jahrhundert. Sie sind geistliche Spiegel für jede Gemeinde und für Christen aller Zeiten. Besonders das Sendschreiben an Laodicea trifft uns mit erschreckender Aktualität. Bitte versteht mich richtig. Ich möchte mit der Predigt niemanden angreifen. Das darf ich auch nicht. Jesus hatte mit seiner Botschaft an die Gemeinde Laodicea ein großes Herzensanliegen. Mein Wunsch und Anliegen ist, dass du und ich unsere Beziehung zu Jesus überdenken. Es gibt eine Form des Glaubens, die gefährlicher ist als der Unglaube. Nicht Verfolgung zerstört sie, nicht Irrlehre zerfrisst sie, nicht äußere Feinde bedrohen sie. Es ist der zufriedene, angepasste, komfortable Glaube, der nichts mehr kostet. Liebe Geschwister, Laodicea war keine verfolgte Gemeinde. Sie litt nicht unter Irrlehren wie Pergamon oder Thyatira. Sie war äußerlich erfolgreich, wohlhabend, gut organisiert, und genau darin lag ihre Gefahr. Wir haben in der Lektion heute hier auch kurz Laodicea betrachtet. Als ich die Predigt schrieb, wusste ich gar nicht, dass diese Lektion heute auch war. Also liebe Gott, macht alles richtig. Auch war Laodicea keine Katastrophengemeinde. Sie hatte keine Skandale, keine Spaltungen, keine falschen Propheten. Und doch sagt Jesus zu keiner anderen Gemeinde so harte Worte. Warum? Weil Lauheit für Christus unsichtbar ist. Ihr Lieben, ich sage euch vorweg, diese Predigt ist unbequem, aber sie ist lebensnotwendig. Denn wo Christus warnt, da will er erretten. Betrachten wir einmal den historischen Hintergrund von Laodicea und warum sie sich so selbstsicher fühlte. Laodicea war eine antike Stadt in der Landschaft Phrygien, circa 6 Kilometer nördlich vom modernen Denizil und 10 Kilometer südlich von Pamukkale. Also ihr seht ja hier Laodicea, Hierapolis, das heutige Pamukkale und die ganze Umgebung. Und da ist Ephesus, also ist alles nicht so weit entfernt, diese biblischen Gemeinden. Laodicea wurde der Geschichtsschreibung zufolge von Antiochos II. Zwischen 261 und 263 vor Christus gegründet und nach seiner Frau Laodike benannt. In der römischen Zeit war die Stadt Zentrum eines Gerichtsbezirkes der Provinz Asia und galt als wirtschaftliches Zentrum der Region. Also auch ein Gerichtsbezirk. Wir haben in dem Text ja gehabt, zieht weiße Kleider an. Und in Laodicea war es so, du gingst mit deiner normalen Kleidung rein als Angeklagter. Wenn der Richter dich freigesprochen hat, wurden deine Straßenkleider ausgezogen und du bekamst ein weißes Kleid, sodass du mit einem weißen Kleid wieder in die Öffentlichkeit gingst und jeder konnte sehen, dass du freigesprochen war. Und das ist auch ein Sinnbild, was Jesus uns gibt mit seinen weißen Kleidern, die er uns anziehen möchte. Also auch interessant. Laodicea wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt, und zwar aus Laos und aus Dike. Laos bedeutet Volk und Dike bedeutet Recht im Sinne, was auf einem zukommt. Auch wurde in Laodicea ein bestimmter Artikel hergestellt, der in der ganzen Region beliebt war. Es war ein weicher, seidiger, schwarzer Stoff, der aus Wolle von schwarzen Schafen gewebt wurde. Durch seine Nähe zu den heilenden Wasserquellen von Hierapolis, heute heißt es ja, wie ich gerade sagte, Pamukkale, lebte die Stadt von Kurgästen und Pilgern, die das Wasser als heilig ansahen. Ich durfte auch schon einmal diese ausgegrabene Stadt Hierapolis und Pamukkale im Januar 2002 besuchen und hatte auch meine Füße in das warme Wasser gesteckt. Man sagte, dass es auch Hautkrankheiten, Ekzemen und Schuppen auch heilen würde. Hier mal Fotos von den Ausgrabungen dieser Ausgrabungsstätten. Das ist euch ja alles bekannt hier von den Sinterflächen von Pamukkale. Heute darf man die nicht mehr betreten. Damals 2002 durfte man da drüber laufen und auch die Füße reinstecken. Das ist hier Hierapolis. Und hier ist auch nochmal ein Becken in der Hierapolis, wo man dann auch gegen Geld auch komplett baden darf. Durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers mit sehr vielen Mineralien aus Pamukkale wurde in Laodicea eine heilende Augensalbe hergestellt. Und dadurch wurde Laodicea sehr bekannt. Laodicea musste leider bei meiner historischen Reise ausfallen, da ganz plötzlich ein heftiger Schneesturm aufkam und die Busse hatten keine Schneeketten dabei, zwar Winterreifen, aber auch keine Schneeketten. Und es waren schon einige Busse schon abgestürzt. Und so mussten wir in einer verlassenen Stadt, es war also kurz vorher, vor Pamukkale, ein Ort, der abgerissen werden sollte, weil da auch Naturschutzgebiet gemacht werden sollte, wurden wir in verlassenen Hotels untergebracht, ohne Heizung, ohne alles. Und es wurde dann Essen angeliefert und wir durften nachts, abends auch nicht rausgehen, weil die Wölfe dann auch durch die Ortschaften schon liefen, weil keine Menschen mehr da wohnten. Also man kann so ein bisschen jetzt nachvollziehen, wie die Kriegsleute auch in der Kälte so leben. Es war zwar nur eine Nacht, aber es war schlimm. Wir hatten nur einen Föhn, wo man mit dem Körper sich durch ein bisschen warm machen konnten. Bitte? Es wurde wieder freigeschaltet, der Strom. Mit der Farbe einer roten Pflanzenwurzel, vermutlich hier Krabbwurzel, die ihr auf dem Foto seht, die in der Antike benutzt wurde, und verdünnten Wasser aus Hierapolis, konnte man schwarze Stoffe purpurfarben verändern. So wurden immer mehr purpurne Stoffe im römischen Reich von Laodicea hergestellt, als Alternative zur aufwendigen Färbung von Stoffen mit Purpurschnecken, wo es dann davor war. Auf diese Weise wurde Laodicea zu einer wichtigen Purpurstofffabrik im römischen Reich. Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christi war Laodicea mit die Metropole, Hauptstadt der römischen Provinz Pyrrhigia. Später war dort auch ein Bischofssitz und Veranstalter des christlichen Konzils von Laodicea. Außerdem gab es dort auch ein reges Markttreiben und dieses führte zu einem lebhaften Bankwesen. Etwas Besonderes war eine Brücke, wo eine Wasserleitung oben verlegt war. Man bezog aus dem etwa 6 Kilometer entfernten Hierapolis warmes Wasser für die Stadt. Also ein Luxus, die viele andere Bewohner anderer Städte noch nicht einmal kannten. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. All diese Einzelheiten können uns die Anspielungen des treuen Zeugen erklären. Und wie es aus der Geschichte berichtet wird, erschütterte ein sehr heftiges Erdbeben diese stolze Stadt und auch Tacitus. Die römische Regierung bot Hilfe an, aber dieses wurde von Laodicea abgelehnt mit der Behauptung, ich bedarf nichts, nach Offenbarung 3, Vers 17. Also Geisteshochmut bei der größten Geistesarmut, verursacht durch weltliches Behagen und Selbsttäuschung, führten dazu, dass man fremde Hilfe ablehnte. Und dieses Selbstverständnis hatte auch die Gemeinde Laodicea geprägt. Wir schaffen das selbst. Doch geistlich gilt, was uns äußerlich stark macht, kann uns innerlich ruinieren. Als Paulus seinen Brief um das Jahr 62 an die Kolosser schrieb, bestand die Gemeinde Laodicea bereits. Aufgrund von Ausgrabungen vermutet man, dass diese Gemeinde von Ephratas von Kolossee gegründet wurde und Paulus sie nie besuchte, wie es in Kolosser 2, Vers 1 steht. Bibeltexte seht ihr hier auf der Leinwand. Etwa zur gleichen Zeit, also 62 nach Christus, schrieb Paulus seinen Brief an die Gemeinde zu Laodicea. Dann, im 13. Jahrhundert, wurde Laodicea von den Türken vernichtet. Heute erinnern nur noch Ruinen an die einst sehr stolze Stadt. Aber die Botschaft von damals hat bis heute überlebt und ist für die Endzeitgemeinde von allergrößter Bedeutung. Nachdem ich euch nun einiges Geschichtliches über Laodicea erzählt habe, möchte ich zu den theologischen Aspekten kommen. Wie ich schon am Anfang erwähnte, bekam Laodicea kein einziges Lob. Hätte es Grund für ein Lob gegeben, hätte es auch Jesus gesagt. Was Jesus in dieser Gemeinde sah, war aber schlimm. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wäre. Nach Offenbarung 3, Vers 15. Also weder kalt noch warm war sie. Doch so ein lauwarmer Zustand gefällt Jesus nicht. Warm bis heiß wäre die Gemeinde, wenn sie eifrig Jesus vertrauen, ihm nachfolgen, ihm dienen würden. Kalt wäre die Gemeinde, wenn sie von Jesus nichts wissen wollen, wenn sie konsequent ihre Entscheidungen ohne Jesus treffen. Jesus wäre es sogar lieber, wenn die Gemeinde kalt wäre. Kalt ist in seinen Augen immer noch besser als lauwarm. Das Laue findet Jesus so widerlich, dass er es in aller Deutlichkeit sagt. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Offenbarung 3, Vers 16. Jesus wird sie ausspucken. Diese lauwarme Brühe in der Gemeinde war ihm zuwider. Übrigens wählte Jesus dieses Bild von warm und kalt nicht zufällig. Im Nachbarort Kolossee gab es kalte Wasserquellen. In dem Nachbarort Hierapolis, also heutige Pamukkale, das 9 Kilometer entfernt liegt, sind Wasserquellen mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Heute sind diese Quellen eine Attraktion für Touristen. Laodicea im Lykostal verfügte über keine eigenen Wasserquellen. Das Wasser musste über überirdische und unterirdische Leitungen in die Stadt geleitet werden. In der Stadt gab es einen Wasserturm und ein Reservoir, in dem große Vorräte gesammelt werden konnten. Aber so war das Wasser weder kalt noch warm, auch nicht frisch. Es war eben lauwarm, kein besonderer Genuss, wie die Leute von Laodicea wussten. Dieses unangenehme Wasser war ein idealer Vergleich, mit dem Jesus die Gemeinde ihren Zustand vergleicht. Aber was meinte Jesus mit dem lauwarmen Zustand der Christen? Ich würde sagen, dass es ist wie ein bisschen wahre Religion, von allem ein bisschen. Ein bisschen Jesus, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Gebet, ein bisschen Anpassen an andere Kirchen. Man könnte die Argumente fortsetzen. Der christliche Glaube als eine Art Hobby, welcher Verwechslung in meinem Leben bringt. Abwechslung, Entschuldigung. Ein von Gleichgültigkeit bestimmtes Leben. Hauptsache, mir geht es gut. Die korrekten Lehren kennen wir ja auswendig. Und wir meinen, weil wir sie kennen, das sei schon genug in unserem christlichen Glauben. Um mal ein Beispiel aus der heutigen Zeit zu nehmen. Die Sabbatschullektionen wiederholen sich in den verschiedenen Jahren. Warum die Lektion lernen? Wir kennen doch die Texte aus den früheren Zeiten. Ich kann doch so mitreden. Aber ist dadurch Wachstum möglich? Lauwarme Christen sind oft schwieriger für Christus zu gewinnen als kalte Menschen. Mir ist oft lieber, wenn jemand deutlich sagt, dass er kein Christ ist. Dann kann man offen miteinander sprechen. Und viel schwieriger ist es, wenn jemand behauptet, er sei Christ, aber man merkt, irgendwie lebt er nur so an der Oberflächlichkeit. Keine klare Erkenntnis und Willen zu Jesus, keine Hingabe. Was zu diesem lauwarmen Christentum führte, war ein vermutlicher Reichtum in Laodicea. Es traf ein, was Jesus mit dem Gleichnis vom Seemann über den Samen sagt, die unter die Dornen gefallen waren. Jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es, und es bleibt ohne Frucht, nach Matthäus 13, Vers 22. Reich waren diese Christen in Laodicea. Deshalb meinten sie, sie hätten alles. Ihre Selbsteinschätzung war völlig verkehrt. Ich bin reich und habe alles im Überfluss. An mir fehlt es nichts. Diese Leute waren von sich so überzeugt, sie waren sich so sicher, dass sie alles bestens meistern könnten. Das schien aber nicht nur den Christen von damals so gewesen zu sein. Die Leute in Laodicea waren reich, sehr reich. Als im Jahr 60 nach Christus, also 30 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, erschütterte ein Erdbeben diese Stadt. Ich sagte es ja gerade. Ich sagte ja auch vorhin, dass die Stadt keine Hilfe vom Römischen Reich angenommen hatte. Und hier ein Zitat aus den Ausgrabungen von Tacitus. Es war damals auch ein Politiker. Im gleichen Jahr 60 nach Christus stürzte Laodicea, eine der namhaften Städte Asiens, infolge eines Erdbebens ein. Jedoch erhob es sich weder durch eigene Kraft, ohne irgendeine Hilfe unsererseits. Das wird alles ausgegraben und bestätigt die Bibel. Sie konnten diese Katastrophe aus eigener Kraft bewältigen. Sie waren reich. Sie hatten alles im Überfluss und ihnen fehlte nichts. Tatsächlich, Laodicea war ein sehr erfolgreiches Textilzentrum, wie ich schon sagte. Die Schafe aus Laodicea waren berühmt für ihre tiefe und sehr weiche Wolle, aus der billige Kleidungsstücke hergestellt wurden. Vermutlich war damals schon die erste Massenproduktion von Stoffen und Kleidung, also ein H&M der Antike. Auch eine bekannte Ausbildungsstätte für Medizin befand sich in dieser Stadt. Unter anderem spezialisierte sich dieses Institut auf Ohren- und Augensalben. Und selbst das Bankwesen dieser Stadt war weit herum bekannt. Der römische Politiker, Anwalt und Philosoph Cicero soll seinen Mitbürgern empfohlen haben, ihre Bankgeschäfte über die Banken in Laodicea abzuwickeln. Archäologen fanden bis heute 7 verschiedene Kirchengebäude und Taufbecken mit Untertauchen. Also hier ist so ein Taufbecken hier. Interessant, welchen Einfluss der Wohlstand dieser Stadt auf das geistliche Leben der Christen ausübte. So konnten sie sich in jeder Hinsicht selbst helfen. Sie hatten alles und sie brauchten nichts. Nicht einmal Jesus. Alles lief wie geschmiert im Leben. Sind wir da den Menschen in Laodicea in vielen Punkten nicht ähnlich? Wir haben da auch alles. Wir haben unsere Krankenkasse, die meisten bekommen genügend Geld, um zu leben. Unsere materiellen Probleme liegen auf einem sehr hohen Niveau. Und gerade wir stöhnen über die Spritpreise, die steigenden Lebensmittelpreise. Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Das ist auch ein Meckern auf hohem Niveau bei uns in Deutschland. Die Altersvorsorge ist geregelt. Wir sind über beide Ohren versichert. Uns kann nichts passieren. Wir brauchen nichts. Wir helfen uns doch selber mit allem. Stehen wir nicht da in der Gefahr, wie die Christen in Laodicea? Dass wir meinen, alles zu haben, auch im geistlichen Leben? Unsere Geborgenheit kommt nicht mehr von Jesus, sondern von unserem Reichtum, unserer finanziellen Absicherung. Die Christen in Laodicea hatten sich vollständig falsch eingeschätzt. Sie waren überhaupt nicht reich, jedenfalls in den Augen von Jesus. Dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Offenbarung 3, Vers 17. Trotz dem Wandel und dem vielen Geld bist du sehr arm. Auch wenn du große und schöne Kirchen bauen kannst und alles abbezahlt hast, bist du arm. Trotz diesem medizinischen Institut, das auf Augensalben spezialisiert ist, bist du blind geworden. Und trotz der blühenden Textilindustrie, die günstige Kleider produziert, bist du nackt. Das sind alles Bilder, die Jesus verwandte, um den geistlichen Zustand dieser Christen zu beschreiben. Und was sind nun die Begriffe, die in diesem Eingangstext stehen? Lauheit bedeutet kein geistlicher Hunger, keine klare Entscheidung, kein inneres Brennen, keine Abhängigkeit von Gott. Es ist ein Glaube ohne Dringlichkeit. Jesus sagt, Lauheit ist Glaube, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Es spiegelt sich in Tradition wider. Und dann die Selbsttäuschung. Ich brauche nichts. Warum beten, wenn man alles hat? Warum umkehren, wenn man zufrieden ist? Dieser Satz ist der Tod jedes Gebetslebens. Der Gegensatz zwischen Selbstbild und Gottes Urteil. Jesus verwendet hier 5 Begriffe. Elend, erbärmlich, arm, blind und bloß. Das ist die totale geistliche Armut, verborgen hinter religiösem Wohlstand. Laodicea hatte Geld, aber keinen geistlichen Reichtum, hatte Kleidung, aber keine Gerechtigkeit, hatte Augensalbe, aber keine geistliche Sicht. Mit dem Satz, ich rate dir von mir zu kaufen, kommt Gottes Gnade zum Ausdruck. Einladung statt Vernichtung. Gnade kostet, aber sie ist unbezahlbar. Gold, echter bewährter Glaube. Weiße Kleider, Christi Gerechtigkeit. Augensalbe, geistliche Erkenntnis. Und alles, was Laodicea fehlt, finden sie nur bei Christus. Gottes Zucht ist ein Zeichen seiner Liebe. Ein sehr wichtiger Satz, ich wiederhole nochmal. Gottes Zucht ist ein Zeichen seiner Liebe. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Ihr kennt den Bibeltext alle. Ihr Lieben, wenn Gott schweigt, wäre es noch viel schlimmer. Wenn Gott redet, ist es oft hart, aber da spielt Gnade eine große Rolle. Zucht ist ein Begriff, der in der heutigen Zeit negativ behaftet ist und noch gegenüber Eltern strafbar ist. Hat uns der Zeitgeist so geformt, dass wir nicht mehr hören wollen? Nun zurück zur Gemeinde Laodicea. Ihr Leben war nicht wirklich in Christus verankert. Sie hatten durch ihren Reichtum vergessen, welches die wahren und wichtigen Werte im Leben waren. Nehmen wir als Beispiel die Blindheit. Petrus schrieb einmal in einem Brief, wie sich geistliches Leben entwickelt. Und da kam dann zum Schluss, nach 2. Petrus 1, Vers 8, wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Diese Entwicklung ist eigentlich das Normale für einen jeden Christen. Wer aber diesen Weg nicht beschreitet, wie das Petrus in den vorherigen Versen beschreibt, die wir nicht lasen, entwickelt sich das Leben als Christ ganz anders. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. 2. Petrus 1, Vers 9. Die Christen in Laodicea hatten vergessen, was es bedeutet, dass Christus für sie starb. Sie lebten ganz gut ohne Jesus. Und Jesus konnte das nicht akzeptieren. Es wurde ihm übel. Er wird diese Gemeinde ausspucken. Und nun kommt die großartige Liebe von Jesus. Eigentlich erwartet man nach so einem Urteil weitere vernichtende Sätze gegenüber dieser Gemeinde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nicht Hass bewegte Jesus zu diesem Urteil, sondern Liebe. So mache es mit allem, das ich liebe. Offenbarung 3, Vers 19. Das ist doch eine direkte und offene Liebeserklärung an diese selbstherrliche Gemeinde. Würde Jesus diese Gemeinde nicht lieben, würde er sie doch gar nicht erstmal ansprechen. Es ist ohnehin interessant, dass Jesus gerade den Gemeinden, die sich in diesem sehr schlimmen Zustand befanden, besonders sanft begegnete. Auch hier der Gemeinde in Laodicea offenbarte er sich als ein treuer und zuverlässiger Partner. Er offenbarte sich nicht als Richter des Himmels und der Erde. Und gerade diese Gemeinde, die offensichtlich kein Lob verdiente, machte Jesus eine direkte Liebeserklärung. So wie es keiner anderen Gemeinde zuvor, also anderen sechs Gemeinden, getan hatte. Aber das müssen wir lernen. Wenn Jesus uns liebt, heißt das nicht, dass er akzeptiert jedes Verhalten von uns. Es heißt schon gar nicht, dass er nicht richten wird. Nein, er liebt die Gemeinde in Laodicea. Aber wenn sie so lauwarm bleibt, dann wird er sie ausspucken. Doch das möchte Jesus nicht. Er ist bereit, der Gemeinde noch einmal entgegenzukommen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Offenbarung 3, Vers 19. Er bittet die Gemeinde, zur Besinnung zu kommen. Er möchte, dass wir ihm ganz und gar wieder vertrauen. Er möchte sie reich machen. So tritt er als ein Kaufmann auf und empfiehlt ihnen, dass sie bei ihm das, was ihnen fehlt, kaufen sollen. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Hervorragendes Gold weiße Kleider und wirksame Augensalbe, das bekommst du nur bei Jesus. Sie sollen wieder aus eigener Kraft leben lernen, diese Menschen. Sie sollen ihre Hoffnung auf ihn setzen und nicht auf ihr Bankkonto und ihre Salben. Ganz besonders an diesem Kauf ist, dass sie das alles ohne Geld kaufen können. Durch Jesaja lud Gott sein Volk auch einmal zu einem solchen Kauf ein. Lesen wir mal Jesaja 55, die Verse 1 und 2. Wer Durst hat, komm, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauren verdienten Lohn für Nahrung, die euch nicht satt machen? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an erlesenen Speisen satt essen. Der Preis für diesen kostenlosen Einkauf hat Jesus schon selbst bezahlt für uns. Deshalb schrieb Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, die Verse 18 und 19, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr so ein sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von eurem Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ja, Jesus hat alles dafür getan, dass wir die wahren Reichtümer des Lebens kostenlos von ihm kaufen können. Und das tat er aus lauter Liebe zu uns. Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. 2. Korinther 8, Vers 9. Und schließlich macht Jesus noch deutlich, mit welchem Eifer und welcher Demut er um diese Gemeinde wirbt. Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus stand vor der Tür dieser Gemeinde. Er klopfte nicht nur an, er rief auch. Früher war es ja eigentlich noch üblich, an diesem Türklopfer, diesen Ring, den kennt ihr auch vielleicht noch, anzuklopfen. Und man hat da meistens ja nicht gesagt, hallo, hier bin ich, mach mir bitte auf, sondern wartet, dass die Tür aufgemacht wurde. Und Jesus macht aber beides. Er klopft und er ruft laut. Wer meine Stimme hört, der öffne. Jesus sucht den Zugang zu den Herzen der Glieder in Laodicea und auch heute noch. Sie waren Christen ohne Christus geworden, denn er hatte offensichtlich keinen Platz mehr in ihren Herzen. Und deshalb musste er von außen anklopfen und rufen. Jesus wandte sich aber nicht beleidigt von den Christen ab. Das Erstaunliche ist doch, dass er flehend um Einlass bittet. Wer nun seine Türe öffnet, dort wird Jesus hineintreten. Dort wird er wieder Gemeinschaft mit diesem Menschen leben. Aber das muss jeder persönlich entscheiden, du und ich. Also ich schließe mich immer selbst mit ein in der Predigt. Jesus forderte nicht die Gemeinde zu einer Versammlung auf, in der entschieden werden sollte, ob Jesus den Platz zurückgegeben werden sollte. Nein, jeder Christ in Laodicea soll eine persönliche Entscheidung treffen. Selbst wenn alle anderen Christen Jesus die Türe nicht öffnen. So würde doch der eine, der dies tut, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erfahren. Vor ihm steht denn eine wunderbare Zukunft. Denn Jesus versprach, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Offenbarung 3, Vers 21. Und sogar die Christen in Laodicea bekommen die höchsten Ehren, wenn sie wieder Jesus in ihr Leben einlassen. Jesus sagte nicht, wenn ihr jetzt umkehrt, dann werde ich euch auf die Hinterbank setzen, euch nur einen Platz zuweisen. Denn ihr habt es ja nicht verdient, in den ersten Rängen zu sitzen, nachdem ihr mir das alles angetan habt. Nein, so wird Jesus nicht agieren. Jesus sagt, ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen. Trotz allem werden sie zu allerhöchsten Ehren kommen. Ist das nicht wunderbar? Erstaunlich, wie sich Jesus um diese Gemeinde mühte. Diese Christen waren sich so sicher, dass sie alles hätten und von niemandem etwas brauchten, selbst von Jesus nicht. Das hätten sie vermutlich so nie formuliert, aber so hatten sie gelebt. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Sie merkten einfach nicht, wie armselig sie in Wirklichkeit waren. Und das kann auch uns zum Verhängnis werden. Denn wir können uns in unserer Wohlstandsgesellschaft sehr gut einrichten, sodass wir Jesus eigentlich doch gar nicht mehr benötigen. Und hier ein Zitat von Schwester White aus Zeugnisse für die Gemeinde. Das Volk Gottes muss sein Unrecht sehen und zu eifriger Buße und zur Beseitigung jener Sünden erregen, die sie in einem so beklagenswerten Zustand der Armut, der Blindheit, der Elendigkeit und der schrecklichen Täuschung gebracht haben. Mir wurde gezeigt, dass das spitze Zeugnis in der Kirche leben muss. Dies allein wird auf die Botschaft an die Laodicea antworten. Unrecht muss gesagt werden. Sünde muss Sünde genannt werden und Ungerechtigkeit muss sofort und entschieden erfüllt und von uns als Volk entfernt werden. Also nicht Toleranz und Schweigen, sondern benennen. Ich habe viele Visionen von Schwester White zu diesem Thema gefunden. Ich kann euch nur empfehlen, die Bände für die Gemeinde geschrieben zu lesen. Ist hochinteressant. Wir meinen zwar noch, dass wir ihm vertrauen würden, doch wir können uns in jedem Fall auch täuschen. Es gilt für uns immer die gleiche Herausforderung von Paulus, die er den Christen in Rom schrieb. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Römer 12, Vers 11. Wir sollten weder kalt noch lauwarm sein, sondern warm bis heiß, voller Eifer für Jesus und sein Anliegen. Legt alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Römer 13, Vers 14. Und dieser Text trifft uns heute besonders. Heute entscheidet sich alles. Jesus endet jedes Sendschreiben gleich. Wer Ohren hat, der höre. Es steht da nicht, wer religiös ist, wer viel weiß, wer lange dabei ist, sondern wer bereit ist, sich vom Herzen ansprechen zu lassen. Laodicea war und ist nicht verloren, solange sie hörte. Und das für die heutige Zeit zu deuten, wenn Kirche sich der Welt angleicht, wir sehen, die großen Kirchen machen ja nur noch Umweltpolitik und anderes, Gottes Wort ist in Hintertreffen geraten. Um relevant und anerkannt zu bleiben, hat sich die Kirche oft angepasst, moralisch entschärft, theologisch verdünnt. Viele sagen, wir haben eine Entwicklungsschöpfung und keine Sieben-Tage-Schöpfung. Ich brauche mich nicht zu ändern. Die Liebe Jesu nimmt mich so an, wie ich bin. Entschlossen neutralisiert. Um das mit modernen Worten mal zusammenzufassen, heißt es: zeitgemäße, angepasste Botschaft, Toleranz, niederschwellig und postmodern. Da finden wir uns vielfach auch selbst wieder, nicht nur andere Kirchen. Jesus nennt es lau. Wir müssen uns ständig prüfen und prüfen lassen, ob wir nicht auch in den Anfängen dieser zuvor genannten Gründe fallen. Wenn ja, dann heißt es, sei eifrig und tue Buße. Möge Gott uns von der Lauheit bewahren und unser Herz neu entfachen. Amen. Wir singen nun das Lied 206 zum Abschluss.